Ja, wir wenden uns jetzt dem letzten Buch der Psalmen zu. Das Volk ist ins Land zurückgebracht. Es ist, der Herr Jesus ist eigentlich da als König. Und in diesem Buch finden wir die Zusammenfassung aller Wege des Herrn mit seinem Volk Israel. Und dann auch den Lobgesang, der ihm für alle diese Wege und für die darin geoffenbarte Güte gebührt. Es sind einmal die Psalmen 111 bis 113, wo wir, das sind einfach Lobpreispsalmen, und dann die letzten fünf Psalmen, 146 bis 150, sind wirklich Halleluja-Psalmen. Der häufigste Name Gottes in diesem fünften Buch ist wieder der Herr, so wie es heute bei uns in der Übersetzung heißt. Da steht also Jahwe, nicht? Dieser Name Gottes, dieser ewig Seiende, der Bundesgott Israels. Das Buch beginnt mit den Worten, Psalm 107, Vers 1, Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig, und endet mit den Worten, alles, was Odem hat, lobe Jah, lobt den Herrn, diese Aufforderung, in dieses Lob einzustimmen. Psalm 107 zeigt das Hauptthema, die Errettung des Volkes aus allen Nöten. Psalm 108 erzählt das Handeln Gottes mit dem Volk, ähnlich wie Psalm 16. Psalm 109 blickt zurück auf den angefeindeten und verratenen Messias. Psalm 110, den werden wir uns auch genauer anschauen, der am häufig zitierte Psalm, über 20 Mal wird er zitiert im Neuen Testament, spricht von der Verherrlichung des Herrn Jesus zur Rechten Gottes, seiner Ernennung zum hohen Priester und seiner zukünftigen Königsherrschaft in Zion. Psalmen 111 bis 117 reden vom Vertrauen des Volkes in Gottes Wege und von seinem Lobpreis, in den alle Völker einstimmen sollen. Psalm 118 ist auch wieder ein Psalm, wo ein Vers ganz besonders ist, der auch im Neuen Testament an vier Stellen erwähnt wird, nämlich, dass der Herr Jesus der Eckstein ist, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Wir finden dieses Zitat vom Herrn Jesus selbst in den ersten drei synoptischen Evangelien. Wir finden es in der Apostelgeschichte, in der Predigt von Petrus, meine ich, und er spricht dann nochmal in seinem ersten Brief von dieser Stelle. Psalm 119, der längste Psalm, gibt ja Leute, die können den auswendig, ich nicht, weil die einfach den Ehrgeiz haben, den längsten Psalm auswendig zu lernen. Er zeigt, wie das Gesetz Gottes dann in der Zukunft in das Herz des Volkes geschrieben sein wird. Das, was jetzt nicht der Fall ist, was auch nie der Fall war, aber dann ist das Gesetz Gottes in ihre Herzen geschrieben. Dann haben wir danach, nach diesem längsten Psalm, die sogenannten Stufenlieder, 15 an der Zahl. Viele Theologen haben sich darüber Gedanken gemacht, warum das Stufenlieder heißt. Alles Mögliche wurde da gesagt, dass da 15 Stufen hoch zum Tempel geführt haben. Das kommt aber aus dem Propheten Hesekiel, wo wir den Tempel im tausendjährigen Reich haben. Und das sind erst 7 Stufen und nachher 8 Stufen, zusammen 15. Aber der war noch nie gebaut, der ist ja noch bis heute nicht gebaut, der wird ja erst im tausendjährigen Reich stehen, und das kann also auch nicht sein, dass wir wissen einfach nicht, wie viele Stufen der Tempel Salomos hatte. Also manche meinen, diese Stufenlieder, dass irgendwelche Gesangsstufen gemeint sind. Ich habe es jetzt einfach mal so geschrieben. Stufenweise Wiederherstellung des Volkes Gottes. Da man sieht eine Vorwärtsentwicklung in diesen Stufenliedern. Ja, vom Beginn des Handelns Gottes mit dem Volk zur Wiederherstellung bis zu dem vollen Lobpreis dann im Psalm 134 ist eine stufenweise Wiederherstellung da. Die nächsten beiden Psalmen sind noch ein Anhang an die Stufenlieder, wenn sie auch selbst nicht so genannt werden. Sie setzen den Lobpreis, der im Psalm 134 ertönte, fort. Psalm 137 ist dann wieder ein Rückblick, das Weinen vor der Wiederherstellung, dann der Lobpreis nach der Wiederherstellung. Psalm 139 wieder ein sehr bekannter Psalm, den viele auch auf sich selbst anwenden. Wir finden dort drei Dinge von Gott. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und er ist allmächtig. Und er durchforscht unsere Herzen. Und es ist im Psalm von David, wo auch David sagt, durchforsche mich, sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Ein Psalm, den sicher viele von uns auch mal im Gebet so vor Gott ausgesprochen haben oder zumindest inhaltlich das vor Gott bewegt haben. Psalmen 140 bis 144 zeigen, wie das Volk im Gebet Zuflucht nimmt zu Gott. Dann Psalm 145 ist eine Beschreibung der Herrlichkeit des Friedensreiches. Ja, und die letzten Psalmen sind diese sogenannten Halleluja-Psalmen. Halleluja, was ja bedeutet, lobt den Herrn. Wir wollen mal am Anfang uns mit diesem meistzitierten Psalm beschäftigen. Ein Psalm von David. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, erfüllt alles mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben. Wir wissen, dass der Herr Jesus selbst von diesem Psalm spricht, wenn er die Schriftgelehrten fragt, wieso nennt David seinen Nachkommen meinen Herrn? Was ja im Judentum eigentlich völlig ungewöhnlich ist und gar nicht gebräuchlich, dass ein Nachkomme von dem Vorfahren Herr genannt wird. Und die Schriftgelehrten wissen auch keine Antwort darauf. Sie können diese Frage des Herrn Jesus nicht beantworten, warum David seinen Nachkommen selbst nennt mein Herr. Wir können das. Der Herr Jesus ist eben einerseits das Geschlecht Davids, aber er ist auch die Wurzel Davids. Das heißt, er war vor ihm. Und das ist ein Grund, warum ihn auch David meinen Herrn nennt. Nun, diesen Satz, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Dieser Satz ist Wirklichkeit geworden, als der Herr Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Wir lesen zwar in Hebräer 1, Vers 3 am Ende, dass er, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hier wird das so dargestellt, als wenn er das in eigener Machtvollkommenheit getan hat. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Aber hier sehen wir, dass er dazu aufgefordert worden ist von Gott, setze dich zu meiner Rechten. Hier spricht Gott zu seinem Sohn, aber als dieser Sohn als Mensch. Jetzt sitzt ein Mensch zur Rechten Gottes, der Mensch Jesus Christus. Gott hat das zu dem Sohn des Menschen gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Und bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße, das ist bis heute noch nicht so. Wir sind in der Zeit, leben wir heute, wir leben noch bei diesem Biss, nicht? Also er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, er hat dieser Aufforderung Folge geleistet, er hat sich gesetzt. Und er wird dort sitzen bis zu dem Augenblick, dass Gott die Feinde hinlegt als Schemel für seine Füße. Jetzt könnte man mal fragen, so eine ganz, ganz schlüssige Antwort weiß ich da auch nicht. Als Stephanus gesteinigt wird, da sieht er den Herrn Jesus stehen zur Rechten Gottes. Nicht? So wird das uns gesagt. Und dann wird gesagt, ja, was ist nun, hat er sich noch nicht gesetzt? Das heißt, hat er sich erst nach Stephanus gesetzt, nachdem Stephanus gestorben war, und bis dahin hat er noch gewartet? Ich glaube nicht, dass wir das so sagen dürfen oder können. Das Stehen und das Sitzen hat eine geistliche Bedeutung. Wenn der Herr Jesus jetzt zur Rechten Gottes sitzt, dann heißt das, dass er dort praktisch, dass Gott sagt, jetzt ist eine Zeit der Ruhe und es wird wieder eine Zeit kommen, da wirst du wieder handeln, nämlich wenn mit den Feinden gehandelt wird, aber bis dahin setz dich einmal jetzt. Du hast das Werk für mich getan und jetzt ist eine Zeit, wo du siehst, wir wissen aus anderen Stellen, dass der Herr Jesus natürlich ununterbrochen für uns tätig ist. Und das Stehen bei Stephanus ist vielleicht wirklich ein Ausdruck davon, dass der Herr Jesus bereit gewesen wäre, wiederzukommen, wenn Israel ihn denn angenommen hätte. Aber es hat es damals nicht getan. In dieser Haltung ist der Herr Jesus heute noch, erwartet auf diesen Augenblick, dass Gott die Feinde hinlegt als Schemel seiner Füße. Ja, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk, das ist das Volk Israel, wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Das ist ein wunderbares Bild das wir jetzt ja im Herbst eigentlich gut kennen, wenn man morgens früh rausgeht, dann ist da der Tau auf den Wiesen, nicht? Und das ist ein Ausdruck von Frische. Und so wird einmal dieses Volk für den Herrn Jesus sein. Und dann kommt dieses: Geschworen hat der Herr, es wird ihn nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser Vers wird dreimal zitiert im Hebräerbrief, wo wir den Herrn Jesus als den hohen Priester finden. Wir finden ihn ja direkt ausgesprochen als den hohen Priester nur in diesem Brief, im Brief an die Hebräer. Und da wird dieser Vers zitiert. Und der Schwerpunkt ist immer ein bisschen verschieden. In dem einen Vers, in dem einen Zitat wird mehr darauf die Betonung gelegt, dass Gott geschworen hat, dass er Priester sein soll. Also Aaron ist ohne Schwur Priester geworden. Gott hat ihn bestimmt, hat aber dabei nicht geschworen. Während in Bezug auf den Herrn Jesus, das hat Gott mit einem Schwur begleitet, um die größte Sicherheit damit anzudeuten, dass er Priester ist. Dann in der anderen Stelle wird gezeigt, er ist Priester in Ewigkeit. Da muss man das Wort in Ewigkeit betonen. Da wird gezeigt, dass Aaron sterblich war. Und dass danach wurde einer seiner Söhne hoher Priester und danach wieder dessen Sohn und so weiter. Sie alle sind gestorben, aber der Herr Jesus ist Priester in Ewigkeit. Und er ist Priester nach der Weise Melchisedeks. Ich weiß nicht, ob alle vertraut sind damit, wer Melchisedek ist. Dieser Mann, das ist wirklich eine historische Person, die gelebt hat zur Zeit Abrahams. Wir finden das in 1. Mose 14 im Alten Testament. Wie gesagt, die historische Person finden wir in 1. Mose 14. Dann finden wir diesen Vers im Psalm 110, dass Gott zu seinem Sohn sagt, du sollst Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks oder nach der Weise Melchisedeks. Und dann finden wir diesen Vers dreimal zitiert im Hebräerbrief. Historisch, wie gesagt, 1. Mose 14. Abraham hatte seinen Neffen Lot befreit. Da waren ja 5 Könige gekommen und hatten gegen Sodom gekämpft, hatten die Stadt auch eingenommen, Bewohner in Gefangenschaft weggeführt, auch die Habe. Und Abraham ist mit seinen Hausgeborenen dem nachgeeilt, hat einen Sieg errungen dadurch, dass Gott ihm geholfen hat. Er hat das Heer dieser 5 Könige besiegt, hat, und das war ihm das Wesentliche, hat seinen Neffen Lot befreit. Und als er dann zurückkehrt, dann kommt ihm dieser Melchisedek entgegen. Melchisedek, da steckt einmal das Wort Melech drin, das hebräische Wort Melech, das heißt König, und das andererseits steckt das Wort Zedekia drin, das ist Gott ist Gerechtigkeit. Also König der Gerechtigkeit bedeutet dieser Name übersetzt. Er war Priester Gottes des Höchsten, wird dort gesagt, in 1. Mose 14. Und er war auch König von Salem. Der Ort, über den er regierte, der hieß Salem. Da steckt das Wort Shalom drin, das ist Friede. Er war also gleichsam der König des Friedens. Er war auch der König der Gerechtigkeit und er war Priester. Und Abraham gab ihm den Zehnten. Von allem, was er erbeutet hatte, gab er ihm den Zehnten Teil. Melchisedek hatte ihm Brot und Wein gebracht und hatte ihm eine neue Offenbarung von Gott gegeben. Wir wollen das einmal lesen, das ist hochinteressant. 1. Mose 14. Das ist jetzt Vers 18. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er, das ist Melchisedek, segnete ihn, das ist Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist alles, was wir im Alten Testament historisch, geschichtlich von diesem Melchisedek finden. Diese zwei Verse, oder ja, drei Verse, 18, 19 und 20. Aber die sind sehr, sehr inhaltsreich. Im Hebräerbrief wird dann gezeigt, dass, um es auch zu zeigen, dass Melchisedek als Priester einen höheren Stand hatte als später Aaron unter Gesetz, wird gesagt, ja, die Leviten, die Enkel Abrahams, die bekamen ja den Zehnten unter Gesetz, weil sie die Diener Gottes waren, bekamen sie den Zehnten. Und dann wird gesagt, ja, aber Abraham gab den Zehnten an Melchisedek. Und da war in seiner Lände, war da Levi. Also Levi, der ja noch gar nicht geboren war, das war ja ein Enkel von Abraham, nicht? Nein, Urenkel, Entschuldigung. Abraham, Isaak, Jakob, Levi. Also ein Urenkel von Abraham, da wurde gesagt, der war aber in seinen Ländern. Und damit hat auch Levi dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Und darum ist Melchisedek höher als Aaron, der ja aus dem Stamme Levi kam. Das wird dort als Beweis gezeigt, wie dass das Priestertum Melchisedeks größer ist als das von Aaron. Nun, ein Kennzeichen des Priestertums von Melchisedek ist, das haben wir auch gelesen, er war Priester und König. Er war Priester Gottes des Höchsten und er war König von Salem. Und genau das wird der Herr Jesus auch sein. Er ist einerseits Priester, aber er wird auch der König Israels sein. Er wird diese Doppelfunktion haben. Und das hatte kein hoher Priester in Israel. Sie waren hoher Priester, aber sie waren nie, war ein hoher Priester König. Nicht? Die Könige Judas, das waren alles David und also gut, erst war Saul und dann der König nach dem Herzen der Menschen und dann kam der König nach den Herzen Gottes, David und dann alle seine Nachfolger, war aus dem Stamm Juda. Die Priester waren alle aus dem Stamm Levi. Also Priestertum und Königtum waren im Judentum getrennt. Aber der Herr Jesus wird diese beiden Funktionen oder übt beide Funktionen aus. Und das entspricht eben der Weise Melchisedeks, der auch König und Priester war. Und dann sagte ich, dass er Abraham eine Offenbarung von Gott gab. Nämlich diese, dass er ihn segnete von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. So kannte Abraham Gott bis dahin nicht. Abraham kannte Gott als den Allmächtigen. So hat er ihn auch angesprochen. Aber er hat noch nie gehört gehabt und gesagt gehabt, Gott der Höchste, der Himmel und Erde besitzt. Diesen Ausdruck finden wir erst, dass ihn Melchisedek benutzt. Aber jetzt sehen wir, wie Abraham im Glauben diese Offenbarung sofort für in Anspruch nimmt. Denn dann kommt der König von Sodom. Das, was Abraham getan hat. Er hat ja Lot befreit, aber damit hat er auch alle Bewohner von Sodom befreit. Und er hat auch das ganze Habe der Stadt Sodom damit wieder zurückgebracht. Und dafür wollte sich jetzt der König von Sodom bedanken bei Abraham. Verständlich, weil er ihm alles zurückgebracht hatte. Und dann will er ihm ein Geschenk machen und dann sagt Abraham, und Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Da sehen wir diesen Mann des Glaubens. Da hat ihm gerade jemand etwas gesagt, was Gott ist, was Abraham bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste oder jedenfalls nicht zum Ausdruck gebracht hat. Und sofort ergreift das Abraham und hält das dem König von Sodom vor und sagt: Ich will nichts von dir. Ich hebe meine Hand auf zu diesem Gott, der Himmel und Erde. Was kannst du mir denn schenken? Die paar Kröten, die du mir da geben willst. Ich habe es mit Gott zu tun, der Himmel und Erde besitzt. Und das ist natürlich auch wieder ein Ausdruck, der seine ganze Wirklichkeit im tausendjährigen Reich haben wird. Ab Daniel beginnt die Zeit der Nationen. Der Tempel ist zerstört in Jerusalem. Das Volk Israel in babylonische Gefangenschaft. Und im Buch Daniel lesen wir immer von dem Gott des Himmels, nicht mehr von dem Gott des Himmels und der Erde. Und das ist Gott eigentlich bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Er ist der Gott des Himmels. Er regiert die Erde in seiner Vorsehung, aber nicht direkt. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird Gott seine Regierung auch über diese Erde wieder direkt ausüben durch seinen Sohn. Und dann wird er wieder der Gott des Himmels und der Erde. Das alles hängt mit Melchisedek zusammen. Und darum hier so schön: es wird ihn nicht reuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ich möchte noch sagen, im Neuen Testament heißt es dann nach der Ordnung Melchisedeks, so wird es im Neuen Testament übersetzt. Denn jetzt im Moment übt der Herr Jesus diese Priesterschaft aus. Jetzt mag euch das überraschen, in der Weise Aarons. Uns gegenüber, den Gläubigen, den Christen, der Herr Jesus ist im Himmel im Heiligtum. Er ist im Heiligtum und kümmert sich um uns auf der Erde vom Heiligtum aus. Und zwar in einer Weise, wie es Aaron getan hat. Er betet für uns. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt auf die Erde zu seinem irdischen Volk, dann wird er wie Melchisedek kommen. Dann wird er kommen als König, Priester. Und wird den ganzen Segen zu seinem Volk bringen. Und das Schöne ist, Israel weiß nicht, dass der Herr Jesus schon Priester ist. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und das ist das Letzte, was das ungläubige Israel von dem Herrn Jesus gesehen hat. Dann kam Josef von Arimathea und Nikodemus. Sie haben ihn vom Kreuz herabgenommen, in eine Gruft gelegt, in die noch nie jemand gelegen hatte. Die wohl Josef von Arimathea für sich vielleicht gedacht hatte. Und der ungläubige Jude hat den Herrn Jesus nie wieder gesehen seitdem. Sie werden ihn erst sehen, wenn er aus dem Heiligtum wieder hinaustritt. Er ist ins Heiligtum gegangen, der hohe Priester tat das einmal im Jahr, da ist er ins Allerheiligste gegangen. Aber nur für ein paar Augenblicke hat er das Blut gesprengt. Und dann ist er wieder herausgekommen. Aber der Jesus hat sich gesetzt dort. Und erst in der Zukunft wird er wieder herauskommen für sein Volk. Ja, und dann sehen wir noch, was Gott tun wird. Er wird, wie gesagt, die Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Er wird dafür sorgen, dass alle Feinde vernichtet werden. Ja, Der Psalm 118 ist auch wieder so ein Lobpreispsalm. Preis den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Güte währt ewig. Es sage doch Israel, denn seine Güte währt ewig. Wäre mal schön, wenn wir den Geschwistern sagen würden, ihr lieben Geschwister, sagt doch, seine Güte währt ewig, dass wir einander so auffordern, ja? So wie hier Israel aufgefordert. Es sage doch Israel, seine Güte währt ewig. Es sage doch das Haus Aaron, also das priesterliche Geschlecht, denn seine Güte währt ewig. Es sage doch, und jetzt geht es jeden Einzelnen von uns an, die den Herrn fürchten. Ich hoffe, dass wir zu denen zählen. Denn seine Güte währt ewig. Das sind die ersten vier Verse in diesem Psalm, ja, wo das so betont wird, seine Güte währt ewig. Und in diesem Psalm, jetzt überspringe ich viele, viele Verse, da kommt dieser bekannte Satz, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Auch in Jesaja 28, Vers 16 und Zacharia 10, Vers 4 finden wir Anklänge an diesen Eckstein. Aber es ist dieser Vers, der im Neuen Testament insgesamt viermal zitiert wird. Und zwar, wenn ihr die Stellen dann vielleicht mal zu Hause nachschlagt, Matthäus, Markus, Lukas, es ist jedes Mal die Begebenheit, wo der Herr Jesus das Gleichnis erzählt von den Weingärtnern. Er ist ein Besitzer eines Weinbergs, er hat den Weinberg verdient an Weingärtner, die ihn pflegen sollen und die Ernte einbringen sollen. Und zur Erntezeit schickt der Besitzer des Weinbergs Leute aus, die Ernte jetzt holen sollen. Und dann die den Weinberg gepflegt haben, die ja, geben die Frucht nicht ab. Die schlagen die Abgesandten des Besitzers und schicken sie leer zurück. Und dann kommt dieses einzige Gleichnis, wo der Herr Jesus direkt von seinem Tod spricht. Das ist das einzige Gleichnis, wo der Herr Jesus von seinem Tod spricht. Wenn er dann sagt, dann hat er zum Schluss noch einen Sohn. Und dann schickt er den. Und wie dann diejenigen, die den Weinberg bewirtschaftet haben, sagen, da kommt der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. Und dann tun sie das ja auch. Sie warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Der Weinberg ist ein Bild Israels. Die Frucht hat Gott erwartet von diesem Volk. Und der Herr Jesus war als Letzter gekommen, um diese Frucht abzuholen. Und sie haben ihn umgebracht. Und dann stellte Herr Jesus die Frage, was wird der Besitzer des Weinbergs denn nun tun mit jenen Weingärtnern? Und dann sagen sie selbst, er wird sie übel umbringen. Er wird sie bestrafen. Und dann zitiert der Herr Jesus jeweils diesen Vers. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und hier in dem Psalm, vielleicht gibt es diesen, man sagt das so ein bisschen, ich weiß nicht, wo man das her hat, in der jüdischen Geschichte, dass, ja, David hatte ja schon dafür gesorgt, dass all diese Steine für den Tempelbau schon zubereitet waren. Nicht? Und dieser Eckstein war halt besonders geformt, weil er für die Ecke war. Und die Bauleute nahmen den in die Hand und konnten den in einer Längsmauer nicht verarbeiten. Und gewusst, wo soll so ein Stein? Der passt jetzt hier nirgendwo. Weg damit! Das war aber der Eckstein. Also das wird so ein bisschen erzählt, dass das der historische, dass das also wirklich mal geschehen ist. Sei es drum, man weiß es nicht ganz genau. Prophetisch bedeutet es natürlich was anderes. Der Herr Jesus war jener Stein, der verworfen wurde. So wie sie den verwarfen, den Gott gesandt hatte, um die Frucht zu holen, so haben sie diesen Stein verworfen und er ist zum Eckstein geworden. Aber an all diesen Stellen wird dann dieser Eckstein nicht als etwas gesehen, womit gebaut wird so sehr, sondern dass die Leute darüber stolpern. Also dass sie hinfallen über diesen Stein, ja, dass dieser Stein ein Stolperstein ist, ja. Und das wurde er ja wirklich für die Juden. Und dann wird sogar gesagt, sie werden über ihn fallen und wehe, auf wen er fällt. Das ist, wenn der Herr Jesus kommt, dann wird er dieser Stein auf sie fallen. Und das sind auf seine Feinde. Das wird ihr Tod bedeuten. Ja. Und auch selbst in der Stelle in 1. Petrus 2, Vers 7, euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das heißt, da ist es wieder, dieser Stein des Anstoßes, der Stein, über den sie stolpern, an dem sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen. Petrus spricht ja dort in 1. Petrus 2 davon, dass zu welchem kommend als zu einem lebendigen Steine werdet ihr aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Ich denke, dass Petrus in dem Moment, als er das niederschrieb, natürlich an Matthäus 16 dachte. Matthäus 16 war noch vielleicht noch gar nicht geschrieben, aber das, was der Herr Jesus dort gesagt hatte, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Davon hatte der Herr Jesus gesprochen, hatte zu ihm gesagt, dass er ein Stein sein würde. Und das hat Petrus nie vergessen. Und dort in diesem ersten Brief gehen seine Gedanken dahin zurück an das, was in Matthäus 16 stand oder steht. Und dann spricht er eben hier auch, zitiert er auch diese Stelle aus Psalm 118. Ja, jetzt wollen wir ganz kurz etwas sagen über diese 15 besonderen Psalmen, die sogenannten Stufenlieder. Es gibt ein sehr schönes Büchlein von Bruder Max Billiter über diese 15 Psalmen, empfehle ich sehr. Ich weiß nicht, ob du es da hast, hast nicht da. Also ein sehr schönes Buch, ist in Hückeswagen zu beziehen, im Verlag, über diese 15 Psalmen. Ich habe ihn mehrmals über einzelne Psalmen sprechen hören, habe ich gut in Erinnerung. Das waren schon besondere Stunden. Die 15 Psalmen bestehen aus 5 Gruppen von jeweils 3 Psalmen. Also immer 3 Psalmen gehören zusammen, 120, 21, 22. Und dann die nächsten 3 und immer wieder 3. 5 mal 3 sind 15. Diese Zusammengehörigkeit kann man auch an Folgendem erkennen, weil jeder dritte Psalm endet mit der Bitte um Frieden für Israel oder Jerusalem. Psalm 122 bittet um den Frieden Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Frieden sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Gefährten willen will ich sagen, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Die Stadt, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Davon hatte er schon zu dem Volk Israel gesprochen in 5. Mose 12. Dass wenn sie ins Land kämen, sollten sie den Ort aufsuchen, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Das war Jerusalem. Und sie waren Jahrhunderte schon im Land gewesen und niemand hatte danach gesucht, nach diesem Ort. Wir werden nachher sehen, dass einer gesucht hat und gefunden hat. Aber sie waren Jahrhunderte, die ganze Richterzeit waren sie dort gewesen im Land und niemand hatte nach diesem Ort gesucht, von dem Gott gesprochen hatte. dass er seinen Namen dort wohnen lassen wollte. Später wurde dann in diesem Ort natürlich auch das Haus des Herrn, der Tempel gebaut. Und dann sind da hier solche Worte wie: deswegen soll der Stadt Bestes gesucht werden. Psalm 125, also die zweite Gruppe, der beendet, der letzte Vers: Frieden über Israel. Psalm 128, er beendet die dritte Gruppe: Frieden über Israel. Immer dieser Wunsch oder diese Bitte, dass das doch sein möge. Die erste, zweite und vierte und fünfte Gruppe enthält jeweils einen Psalm Davids. Die dritte Gruppe dazwischen, also symmetrisch, ein Psalm Salomos. Das ist ein bisschen auffällig, aber das ist mehr eine äußere Erscheinung. Und die Stufenlieder enthalten eine stufenweise Beschreibung der Befreiung Israels. Und jetzt wollen wir uns den letzten drei Stufen, den letzten drei Stufenliedern zuwenden. Der längste von ihnen ist der erste in der Dreiergruppe, Psalm 132. Es wird nicht gesagt, wer diesen Psalm geschrieben hat. Keine Überschrift, ein Psalm von David oder so. Es sind dort Ausdrücke drin, die vermuten lassen, dass er vielleicht von Salomo ist. Aber das ist jetzt die fünfte Dreiergruppe, also in der dritten Dreiergruppe, da ist ein Psalm, der steht direkt von Salomo. Bei diesem Psalm könnte man es auch noch vermuten, ich will nachher begründen, warum. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Erstmal so weit. Also, das war der Herzenswunsch Davids, der ein Haus hatte in Jerusalem, der wohnte in Jerusalem und dachte immer, aber Gott hat kein Haus. Gott hat kein Haus. Und das wird hier in dem Psalm so geschrieben, dass er sagt, ich kann nicht einschlafen, ich liege hier auf meinem Bett und Gott hat keinen Ruheort hier auf der Erde. Das kann doch nicht sein, der braucht ein Haus. So wird das hier geschildert. Dann geht es weiter, siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie auf den Feldern Jaas. Lasst uns in seine Wohnungen gehen, vor dem Schemel seiner Füße niederfallen. Was ist mit ihr gemeint? Wir hörten von ihr. Bitte? Ja. Das ist nicht die Stätte, es ist die Bundeslade. Das ist so gewesen, das lest ihr am Anfang im Buch Samuel. Da war Israel in eine Schlacht gezogen und sie hatten gemeint, wir werden sicher siegen, wenn wir die Bundeslade mitnehmen. Die wird dafür sorgen praktisch, dass wir siegen. Und dann haben sie mitgenommen und haben verloren. Und die Bundeslade ist in die Hände der Feinde geraten. Die Philister haben sie im Triumph weggeführt. Dann hat Gott unter den Philistern Gericht geübt und sie haben diese Bundeslade von Stadt zu Stadt weitergegeben. Haben immer gedacht, dieses Gericht für unsere Nachbarschaft, ja, Nachbarstadt, also wir nicht, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, und in die nächste Stadt, und dann kam diese Stadt unter Gericht, und bis sie dann einsahen, solange diese Lade unter uns ist, wird uns das Gericht dieses Gottes treffen, ja. Und dann hatten sie gesagt, wir müssen die zurückgeben. Wir haben sonst keinen, ja, sonst haben wir Krankheiten und alles Mögliche. Und dann haben sie sie auf einen Wagen geladen und zurücktransportiert. Und dann war, das war natürlich unter der Regierung Sauls dann, da war kein Interesse an der Bundeslade nicht. Und dann ist sie in einem Haus stehen geblieben, hat man sie hinbefördert und erst David hat danach gefragt, hat gesagt, wo ist die eigentlich, die Bundeslade? Und man hat sich überall Ohren auf, weiß irgendjemand was, wo die abgeblieben ist? Und dann hat er davon gehört, wo sie war. Und dann hat er sie nach Jerusalem transportieren lassen wollen. Da ging beim ersten Mal was schief, ihr kennt die Geschichte. Er hat sie dann auch auf einen Wagen gestellt. So hatten die Philister sie ja gebracht. Da war nichts passiert. Aber ein Israelit hätte das besser wissen müssen. Ein David hätte das besser wissen müssen. Die Bundeslade musste getragen werden von Leviten auf den Schultern. So war das im Buch Mose gestanden. Niemals auf einem Wagen. Wagen waren dafür da, die Bretter der Stiftshütte zu befördern. Die waren dafür da, die Vorhänge und die Zeltbehänge zu befördern, aber die Dinge des Heiligtums, ob es nun die Bundeslade war oder der Altar, der goldene oder der eherne, ob es der Schaubrotetisch war, sie mussten getragen werden von den Leviten und das hatte David übersehen. Und dann war da einer, der drohte, dieser Wagen umzukippen und die Lade kam entgegen, nicht? Und er fasste an und er starb. Und dann war, ja, und erst als David erkannte, was wirklich hier die Ursache war, dann hat er die Bundeslade auf die richtige Weise nach Jerusalem bringen lassen. Jetzt war sie da, aber es war noch, er wusste immer noch nicht, wo soll die denn jetzt stehen? Und dann kam ihm ja eines Tages auch, ich würde doch mal gerne wissen, wie viele Soldaten ich habe, nicht? Und dann fing er an, das Volk zu zählen. Und dann kam ein Gericht Gottes. Und dann hat Gott hat David geopfert an einer Stelle und dann brach das Gericht Gottes ab, es stoppte. Und das, wo er das Opfer gebracht hatte, das wurde dann die Stätte, wo später der Tempel gebaut wurde. Er hatte dann den Ort gefunden, da wo das Gericht stoppte. Da wurde dann der Tempel gebaut, auf der Tenne Arafnas. Und diese Dinge, die finden wir hier in diesem Psalm. Er suchte nach einer Stätte für die Bundeslade. Die Bundeslade selbst hat er vorher gesucht, hatte sie gefunden, er hatte nur noch keinen endgültigen Platz gefunden, wo sie denn jetzt stehen sollte, aber Gott hat ihm das auch gesagt. Und jetzt kommt dieser Satz, warum ich glaube, dass vielleicht Salomo der Dichter dieses Psalmes war, nämlich dieser Satz, steh auf, Herr, zu deiner Ruhe. Du und die Lade deiner Stärke. Dieser Satz wurde gesprochen in dem Moment, wo der Tempel fertig war. David hatte ein Zelt aufgeschlagen für die Bundeslade. Die stand in einem Zelt. Und jetzt hat Salomo den Tempel gebaut. Eigentlich wollte David das ja selbst tun. Und dann hat Nathan im ersten Moment gesagt, tolle Idee, ja, mach das mal, nicht? Ist schön, ja. Und dann ist Nathan nach Hause gekommen und hat Gott zu ihm gesagt, da hast du zu früh dein Ja gegeben. Jetzt geh mal zurück zum David und sag ihm, du sollst mir kein Haus bauen. Du bist ein Mann des Blutes, dein Sohn soll das bauen. Gut, Salomo hat dann das Haus gebaut, der Vater hat alles vieles vorbereitet aus Liebe zum Haus Gottes, aber gebaut hat es Salomo. Und jetzt war der Tempel fertig und jetzt wurde die Bundeslade aus dem Zelt, wo sie stand, wo David sie hingestellt hat, auf dem Berg Zion, wurde herausgenommen und in den Tempel transportiert, wo sie endgültig zur Ruhe kam. Wo sie endgültig zur Ruhe kam. Und das wurde geschah mit diesen Worten: Steh auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Darum glaube ich, nicht David hat diesen Psalm gedichtet, das wäre prophetisches Wort von David gewesen, denn ausgesprochen war es noch gar nicht. Das hat Salomo gesagt. Auch der erste Satz: Gedenke, Herr, dem David. Da spricht der Sohn von seinem Vater, vermute ich. Gedenke dem David. David hat gesagt, gedenke mir, ne? Gedenke mir das. Nein, gedenke, Herr, dem David. Nun, steh auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Da muss man auch eins klar sehen. Hier wird die Lade als der, zumindest als der Schemel der Füße Gottes gesehen. Ja. Wir finden im Buch Samuel und auch in den Psalmen öfters den Ausdruck von Gott, der da thront zwischen den Cherubim. Der da thront zwischen den Cherubim. Und dieser Ausdruck stammt von der Bundeslade her. Wir wissen, die Bundeslade, das war ein Kasten, in dem die Gesetzestafel waren. Und da war ein goldener Deckel darüber, aus massivem Gold. Und aus dem Deckel heraus in getriebener Arbeit zwei Cherubim gearbeitet, die mit ihren Angesichtern auf den Deckel schauten, die Flügel so ausgebreitet gegeneinander. Und dann wird von Gott gesagt, der da thront zwischen den Cherubim. Die Lade wird praktisch als der Thron Gottes gesehen. Und darum hier: Stehe auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Es wird also nicht nur die Bundeslade an ihren Platz gebracht, sondern wird gleichsam gesagt, Gott, und das ist dein Thron oder der Schemel deines Thrones. Ja, du auch, du kommst jetzt hier zur Ruhe. Jetzt hast du hier dein Haus. Der Liederdichter von dem Lied, wo diese Zeile steht, da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Ich glaube, dass er ein bisschen an dem hier festmacht. Gott ruht in Christus. Christus hat das Werk vollbracht. Wir müssen denken, die Bundeslade, da kam das Blut darauf, auf den Deckel, nicht? Das Blut des Opfers am großen Versöhnungstag. Und der Thron Gottes wird durch dieses Blut zu einem Gnadenthron. Und Gott hat Christus dargestellt als Gnadenthron. Gott ruht in Christus und wir auch. Und darum der Liederdichter: Da, wo Gott mit Ruhe wohnet, da bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Wenn Gott mir nichts mehr vorzuwerfen hat, weil Christus starb, dann muss ich mir auch nicht selbst was vorwerfen. Wenn Gott mir nichts mehr vorwirft, das hat nichts damit zu tun, wenn ich gesündigt habe, dass ich meinem Vater die Sünde nicht bekenne, nicht? Aber ich muss keine Furcht mehr haben. Dann ist die Bitte, also zuerst die Bitte, steh auf, Herr, zu deiner Ruhe. Dann die Bitte, lass deine Priester mit Gerechtigkeit bekleidet werden und deine Frommen jubeln. Ich möchte mal die Antwort Gottes gleich dazu lesen. Das ist die viertletzte Zeile. Und seine Priester will ich mit Heil bekleiden und seine Frommen werden laut jubeln. Das hatte er gar nicht gebeten, nicht? Der Schreiber hatte gesagt, lass deine Priester mit Gerechtigkeit bekleidet werden. Gott sagt, ich will sie mit Heil bekleiden. Mit mehr als nur Gerechtigkeit. Mit Heil will ich sie bekleiden. Und du hast gebeten, die Frommen sollen jubeln. Nein, sie sollen laut jubeln. Laut. Mich hat vor einiger Zeit so sehr dieser Vers gefreut, wenn ich den mal lesen darf, aus dem Judasbrief, der letzte Vers. Oder vorletzte Vers, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit. Das ist jetzt eine Doxologie, ein Lobpreis Gottes, nicht? Gott wird gelobt, weil er uns ohne Straucheln zu bewahren vermag, weil er uns vor seiner Herrlichkeit untadelig darstellen wird. Das ist sehr schön. Wir stehen vor der Herrlichkeit Gottes untadelig. Wir wissen, der Teufel ist der Ankläger der Brüder, nicht? Und wenn wir zu ihm gehen, dann wird der Teufel noch oben sein. Er wird erst nach 3,5 Jahren abgeschnitten. Haben wir gesehen, nicht? Der Teufel ist noch oben, der Verkläger der Brüder. Aber Gott ist dich ja rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Steht in Römer 8. Gott ist der rechtfertigt. Nein, er hat uns untadelig vor sich hingestellt. Aber dann kommt dieses wunderschöne Zusatz. Mit Frohlocken. Mit Frohlocken. Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann einerseits stehen wir voller Ehrfurcht vor ihm, ist ja klar. Ja, vor Gott stehen, wenn du vor Gott stehst, ich denke mal, dass du ein Kind Gottes bist, dann wirst du voller Ehrfurcht vor Gott stehen. Aber doch, mit Frohlocken. Wir stehen da nicht und denken, wir bringen kein Wort heraus, nein, mit Frohlocken. Wie wunderbar ist das. Und das hier auch, seine Frommen werden laut jubeln. Ja, wenn hier steht, um Davids deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Das scheint mir auch wieder, dass es Salomo ist, der das sagt. Ja? Er sagt, um Davids willen. Aber er selbst, der Salomo, war auch der Gesalbte. Nicht? Er war der Gesalbte, König. Aber nicht um meinetwillen, sondern um Davids willen, weise nicht ab. David sowohl als Salomo sind, Salomo in seiner Anfangszeit der Regierung, ein Vorbild vom Herrn Jesus. David ist aber mehr ein Bild von dem Herrn Jesus, wie er hier war, als der Verworfene. David ist verfolgt worden, nicht? Von Saul. David hat Kriege geführt. Also David stellt den Herrn Jesus dar, ich möchte sagen, bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches. Auch die Kriege, die er dann noch führt, wir haben das gesehen, gegen den Antichristen, gegen den König des Nordens, gegen den König des äußersten Nordens, das ist alles noch Kriegsgeschehen. David war ein Mann des Blutes. Und in gewisser Weise ist das der Herr Jesus in einer Hinsicht auch. Er hat sein eigenes Blut gegeben, aber er wird auch die Feinde besiegen. Und dann ist aber der Moment, wo jeder Feind besiegt ist. Und dann beginnt eigentlich die salomonische Herrschaft des Herrn Jesus. Da steckt ja das Wort bei Salomo, Shalom drin, Frieden. Ja? Dann wird der Herr Jesus in Frieden regieren. Aber noch einmal, als er hier auf der Erde war, als der Verworfene, da ist David ein Vorbild, wenn er wiederkommen wird, am Anfang ist das auch noch der Charakter Davids, wenn er seine Feinde besiegt. Aber wenn sie alle besiegt sind, dann nimmt seine Regierung die Züge Salomos an. Dann wird er in Frieden regieren. Salomo hat nie einen Krieg geführt. Das hat Gott hat das geschenkt, dass er einfach in Frieden regieren durfte. Ja, viel mehr möchte ich jetzt hier zu diesem Psalm nicht sagen. Dann der Psalm 133, ein ganz bekannter Psalm. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Wir hatten im Psalm 132 gesehen, die Bundeslade von David gefunden, der Ort, wo der Tempel gebaut wurde, von David gefunden. Er hatte keine Ruhe, bis er diesen Ort finden würde. Er hatte ihn gefunden. Sein Sohn Salomo hat dann den Tempel dorthin gebaut und dann kam die Bundeslade an ihren Platz. Und das ist der nächste Psalm. Geschwister, wir dürfen in der Versammlung Gottes sein. Der Herr Jesus in unserer Mitte, so wie die Bundeslade im Tempel stand, so möchte der Herr Jesus in der Mitte derer sein, die sich um ihn versammeln. Und das ist die Versammlung Gottes, das Haus Gottes auf der Erde jetzt. An jedem Ort, wo man zusammenkommt, zu seinem Namen hin. Er in der Mitte, so wie die Bundeslade im Tempel war. Und dann, wenn man so versammelt ist, dann sollte das der Fall sein. Dann sollten wir als Geschwister so beieinander wohnen. Aber noch einmal, das kommt als zweites. Als erstes kommt erstmal der Platz, das Haus Gottes, der Herr Jesus in der Mitte. Das ist das Zentrale. Aber wenn das klar ist, dann kommt das auch. Dann sollen wir einträchtig beieinander wohnen. Und Geschwister, ich möchte das, ich komme ja viel rum in viele Versammlungen, im In- und Ausland. Der Teufel ist unwahrscheinlich listig. Und es gibt kaum Orte, wo wirklicher Friede ist unter den Gläubigen. Ganz wenige vielleicht. Vielleicht auch kein. Was ich kann manche Nächte nicht schlafen oder kaum schlafen. Von dem, was mich da bedrückt, wenn man da hinkommt und auch, wenn man ein bisschen näher hinschaut, beobachten muss. Es ist erschütternd. Ich möchte euch nur in Zelle sagen, da wo ihr herkommt, wenn ihr sowas feststellt am Ort, dann kommt zum Gebet zusammen und bekennt das vor dem Herrn. Sagt nicht, ah ja, das wird schon wieder vergehen, das ist halt im Moment mal so ein bisschen eine Irritation. Darum geht es nicht. Wenn wir nicht in Frieden beieinander wohnen, dann ist der Rest von dem Psalm, können wir vergessen, das kommt nicht. Nur wenn wir in Frieden beieinander wohnen, das ist sowas Wichtiges. Und wenn ich in meinem Herzen etwas gegen einen Bruder oder eine Schwester habe, dann muss ich hingehen und sagen, du, ich habe das und das Problem mit dir. Ist gar kein guter Ansatz, was ich jetzt gesagt habe. Da muss ich mir erstmal fragen, Herr, warum kann ich es mit der so schlecht? Liegt das Problem erstmal bei mir? Liegt das bei mir erstmal? Und wenn ich das alles ganz ausgeschlossen habe, dann zu ihm hingehen, aber nicht sagen, du bist das Problem. Das ist keine Lösung, ja, dann wird er sich mit Händen und Füßen sträuben. Aber ihm einfach sagen, es ist irgendwas zwischen uns nicht in Ordnung, können wir da mal drüber sprechen. Ich möchte mit dir ein Herz und eine Seele sein. So waren die Gläubigen am Anfang, ein Herz und eine Seele. Und wo findet man das heute noch? Und lass das nicht, naja, wir leben in den letzten Tagen und das wird halt nicht mehr. Damit ist keine Lösung herbeigeführt. Nein, das ist wirklich ganz wichtig. Was ist denn dann? Es ist, wenn sie so beieinander wohnen, wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Keine Frage, hier steht Aaron vor uns, der Hohepriester. Und der Hohepriester wurde, wenn er in sein Amt eingesetzt wurde, mit Öl gesalbt. Das Öl kam auf sein Haupt und dann floss es herunter über seinen Bart. Die hatten ja Bärte, die Israeliten, lange Bärte, floss es herunter. Jetzt, was mit Saum seiner Kleider gemeint ist, das ist ein bisschen schwierig. Manche sagen, es ist der Halssaum. Was denke ich, wenn es über den Bart fließt, dann ist eigentlich schon weiter unten als der Halssaum. Für mich ist die Deutung eigentlich schöner, der Saum unten. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr kennt vielleicht ein bisschen das Gewand des Hohenpriesters, was er trug. Er hatte ein blaues Oberkleid, blau und purpur. Und darüber trug er noch das kürzere Ephod mit, ja, will ich aber jetzt nicht, er dieses blaue Untergewand, oder Obergewand, Entschuldigung, darunter trug er noch weiße Leinen, aber das blaue Obergewand, und das hatte unten am Saum, war das verziert. Und zwar eine Schelle, ein Granatapfel. Eine Schelle, ein Granatapfel. Eine Schelle, also aus Gold, nicht? Eine goldene Schelle, und aus Stoff gefertigt, so ähnlich wie ein Granatapfel aussieht. Schelle, Granatapfel, rundherum. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Öl da runterlief und bis auf den Saum da unten, dann hat das eine sehr schöne Sprache für uns. Der Herr Jesus ist im Himmel. Unser Haupt ist im Himmel. Aber die Schellen da unten, eine Schelle läutet. Das spricht von unserem Zeugnis auf der Erde. Und die Granatäpfel, das sind Früchte. Wir sollen hier auf der Erde Früchte bringen für Gott. Nochmal, der Herr Jesus ist im Himmel, das Haupt ist im Himmel. Und dann fließt der Segen herab, hier das Öl fließt herab, bis auf den Saum seiner Kleider. Und da sind die Schellen, die Glocken und der Granatapfel. Das ist unser Zeugnis und die Frucht, die wir für Gott bringen. Und die soll gleichsam überdeckt sein vom Öl. Das Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. So ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dann gibt es ein Zeugnis nach außen. Ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Diesen Geist, der vom Herrn kommt. Und es gibt Frucht für Gott. Auch die Frucht des Geistes, wie wir sie im Galaterbrief finden. Das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend. Und dann haben wir diesen Tau des Hermon. Das ist natürlich Wasser. Der Hermon ist ja viel, viel höher wie die Berge Zions. Und das wird hier so gesehen, dass da die Berge Zions gleichsam vom Hermon noch was abbekommen. Ja, dort hat der Herr den Segen verordnet. In Zion. Dort, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Möchte das gewünscht werden von uns, dass wir das realisieren. Und möchten wir unser Teil dazu beitragen, dass das da oben Wirklichkeit wird. Nicht zuerst der andere Bruder, zuerst ich. Und dann kommt der letzte Psalm. Siehe, preist den Herrn, alle ihr Knechte des Herrn, die im Hause des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Ganz bezeichnend wieder. Die letzte Zeile, ganz bezeichnend. Gott, der Himmel, ist der Gott der Himmel, des Himmels und der Erde. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das wird im tausendjährigen Reich so deutlich sein. Nicht wahr? Da wird das Wirklichkeit sein, was Jakob in seinem Traum in Luz bei Bethel gesehen hat. Eine Leiter vom Himmel auf die Erde und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. In einer gewissen Weise war das schon mal Wirklichkeit, als der Herr Jesus hier auf der Erde war. Da sind gleichsam die Engel Gottes auf- und niedergestiegen auf ihn. Aber seine volle Wirklichkeit wird das haben im tausendjährigen Reich. Da wird eine Verbindung sein zwischen Himmel und Erde, wie wir sie bisher nicht kennen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das wird offenbar sein, dass der Segen des Himmels auf die Erde herabkommt. Dass es eine direkte Leiter gibt, eine direkte Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und ich möchte sagen, diese Leiter steht in Zion, auf dem Berg der Gnade. Dort wird es dann solche Priester geben, im Tempel wieder, die ihre Hände erheben. Aber wir dürfen das heute schon tun. Wir dürfen heute schon unseren Herrn preisen in seinem Haus. Ich hoffe, ich konnte ein ganz bisschen, es ist mir völlig klar, nicht? 150 Psalmen, da kann man Wochen, Monate forschen. Und ich habe immer nur so einzelne mal was rausgegriffen und ich versucht ein bisschen die Schönheit zu zeigen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, auch ein wenig zu zeigen, wie prophetisch, wie diese Bücher sind. Das Ende ist wirklich der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott des Himmels und der Erde. Und das wird seinen Ausdruck finden im tausendjährigen Reich, wenn der wahre Melchisedek hier sein wird, Priester Gottes des Höchsten, König von Jerusalem. Wir haben eine Beziehung zu dem Herrn Jesus, die tiefer noch geht. Der Herr Jesus ist nicht unser König. Ich weiß, dass es so Lieder gibt, wo das steht. Aber das sehen wir im ganzen Neuen Testament nicht, dass der Herr Jesus unser König ist. Er ist der König Israels. Er ist unser Herr, er ist unser Heiland. Und wir haben eine Beziehung zu ihm, die tiefer geht als König und Untertan. Und einmal, Israel wird seinen Segen haben hier auf der Erde. Und wir werden bei ihm sein, im Hause seines Vaters. Das ist eine Segnung, die weit größer ist als jede Segnung auf der Erde. Wir werden den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Und unsere Bewunderung seiner Person wird ein Abbild der Bewunderung des Vaters sein, wie der Vater den Sohn sieht. Davon bin ich überzeugt. Der Vater hatte eine Ewigkeit Genüge an seinem Sohn. Und wir werden eine Ewigkeit genug haben an dem Herrn Jesus, der für uns gestorben ist.